In dieser Woche hatte ich ein ganz besonderes Projekt. Ich war ein paar Tage nochmal in Sonthofen. Und das hatte sich so zugetragen, dass ich gemerkt habe, irgendwie, ich bin noch gar nicht so weit hier, wie ich denke. Ich bin erst dreieinhalb Monate hier, da ist klar, dass man noch nicht ganz angekommen. Aber es war so eine Sache, dass ich merkte, wenn ich hier in der Gemeinde mit euch gesprochen habe, hier vorne manchmal was gesagt habe und wir als Gemeinde und so weiter, dass ich gemerkt habe, mir fehlt hier drin was irgendwie. Dass ich gemerkt habe, ja, das ist richtig, ich bin gerne hier, ich erlebe Gott hier mit euch zusammen und das ist ein guter Weg, den wir gehen. Aber habe immer wieder gemerkt, wenn ich so von diesem Wir spreche, dass da irgendwas bei mir im Herzen so nicht stimmt. Und über eine Bekannte, irgendwie, die auch nach Sonthofen fahren wollte, eine Freundin unserer Familie, eine ältere Dame, die wir auch damals manchmal dort trafen, kam ich so auf die Gedanken, ja, da fehlt mir etwas, ich musste einfach nochmal Dinge nachholen, Abschiedsarbeit tun, nochmal irgendwie Dinge loslassen. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, es war ja damals echt eine Sause, noch dem Lockdown zu entfliehen und den Lockdown dann nicht in Sonthofen zu verbringen, während das halbe Umzugsgut schon hier ist und die Zeit zu verplempern, obwohl man doch hier was tun kann. Und gleichzeitig diese massiven Restriktionen, Leute, mit denen ich 5,5 Jahre in der Gemeinde unterwegs gewesen war, nicht mal die Hand gegeben zu haben. Und da habe ich gemerkt, meine Seele ist da echt nicht mitgekommen. Und gleichzeitig glaube ich, dass man einfach zum Teil dann Dinge loslassen, verabschieden muss, um auch Neues zu empfangen. Und so war ich diese Tage da, habe eine ganze Reihe Gespräche geführt, was gut getan war, nachgeholt, was da nicht möglich war. Und immer wieder auch zum Abschluss dann mit Leuten gebetet. Wir haben einander gesegnet und es hat so gut getan und so das Normalste. Wenn du Jahre unterwegs warst, eben nicht, weil du es musstest, zusammengezwängt warst, sondern wo man sich auch lieb gehabt hat. Und so soll Gemeinde ja auch sein. Nicht einfach zusammengezwängt, sondern hat sich lieb gehabt. Und dann ist es auch irgendwo normal, dass man manchmal noch ein bisschen Abschiedsarbeit braucht. Und da denke ich jetzt an eine Begegnung, die ich mit einer Landwirtin hatte. In meiner ehemaligen Gemeinde Sonthofen war auch eine oder ist eine Landwirtin und dann hatte ich mir auch ein Fahrrad von einem Freund geliehen und war unterwegs von einem Ort zum anderen und dachte ich, da komme ich doch eigentlich durch diesen kleinen Weiler, da musst du noch mal anhalten. War überhaupt nichts verabredet und ich dachte, naja, aber ich habe gemerkt, ich habe bewusst nicht alle Zeit verplant, aber habe gemerkt, wie der Herr dann wirklich so Begegnungen wie an eine Perlenkette gezogen hat. Auch so Nachbarn, mit denen wir viel Spaß hatten und denen wir keinen Tschüss gesagt haben, die habe ich dann auf dem Fahrrad woanders getroffen und konnte dann mit ihnen reden. Also wirklich ganz tolle Sachen, wie der Herr das geführt hat. Und dann dachte ich, jetzt halte ich da auch an. Und auch gerade im Sommer haben Landwirte durchaus auch manchmal was zu tun, das kommt vor. Und dann stand sie da gerade auf dem Hof, fegte da irgendwas und hatte Zeit. Und dann sprachen wir miteinander und es hat so gut getan, miteinander zu sprechen. Was machst du denn jetzt? Und sie fragte auch, wie geht's euch denn jetzt? Wie ist denn das? Und es war eben auch so, dass wir durchaus, also ich hatte sie auch ein gewisses Stück begleitet über gewisse Schwierigkeiten so hinweg. Und es war so toll, sie zu sehen, weil ich erlebte sie in einer Leichtigkeit und Fröhlichkeit, wo ich eigentlich immer gedacht habe, Mensch, das würde ich dir so wünschen. Also das, worauf wir zugearbeitet haben immer, dass ich das dann in ihren Augen sehen konnte. Und das war auch so ein Geschenk von Gott. Ja, da kann ich auch wirklich gut gehen und das war einfach wunderbar. Und was passiert ist, wir haben geredet. Das klingt für dich jetzt vielleicht total unspektakulär, wir haben miteinander geredet, aber darum geht es heute in der Predigt, um unser Reden, um unsere Worte. Weil unsere Gesellschaft, Medien, wie wir so leben, was wir so mitkriegen und die Verkündigung von außen ist ja massiv. Ja? Wenn es gut läuft, dann hörst du einmal oder hoffentlich jedenfalls am Sonntag einmal eine Predigt, die was in deinem Leben tut. Mittlerweile ist es so geworden durch die Medienlandschaft, in der wir leben und dann die ganzen YouTuber und mit dem Smartphone und was heißt die Luft mal, ist so viel Predigt, was unterhalb der Woche läuft, das war vor 10, 20 Jahren ganz anders. Heute ist die Predigt am Sonntag eigentlich fast eine Ausnahme, wenn du mal genauer hinguckst. Es ist so eine massive Beeinflussung, die von außen kommt, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Ne, manchmal denke ich, auch gerade wenn ich an jetzt noch jüngere Generationen denke, hier wie mein Filius da hinten an der Technik oder so, die Generation mit ihrem Smartphone, da hast du kaum eine Chance. Da kannst du am Sonntag mal eine Predigt halten, ja? Und dann geht es die Woche durch über das Smartphone, was da nicht so läuft. Und das kann uns ein bisschen blind machen, ein bisschen taub machen und unsensibel für dieses doch so hammermäßige Thema, wie reden wir, was tun wir mit unseren Worten? Und wo wir uns von der Bibel immer wieder gerade rücken lassen müssen, was, wie es eigentlich aussieht. Denn es heißt nicht weniger als über Gottes Wort, dass es die Wahrheit ist. Und so gut, wenn wir suchen, unser Leben auf die Wahrheit aufzubauen. In der Bibel steht allen Ernstes in Sprüche 18, Vers 21, in der Macht der Zunge ist die Gewalt über Leben und Tod. In der Macht der Zunge ist die Gewalt über Leben und Tod. Nicht Worte sind nur Schall und Rauch und bla bla und dies und das. In der Gewalt der Zunge ist die Macht über Leben und Tod. Kann man sich gut merken, Sprüche 18, Vers 21, weil es so die zwei Zahlen sind, die mit Volljährigkeit zu tun hat. Früher war Volljährigkeit mal mit 21, heute ist sie mit 18. Ob sie dann real da ist, ist noch eine zweite Frage, aber kann man sich gut merken. Und David betet einmal, Herr, stell einen Wächter an meinen Mund. Was kann ich sagen? Hast du das vielleicht auch schon mal erlebt, dass ein Wort zum Positiven eine Tür geöffnet hat? Oder auch manche Worte, die voll daneben waren, ganz, ganz viel zerstört haben. Worte haben so eine große Macht. Und es ist so gesund, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben und damit umzugehen. Und diese Begegnung mit dieser Landwirtin, es waren so gute Worte. Und dann war es mir auf dem Herzen, dass ich auch Leuten Danke sagen wollte. Und auch ihr habe ich das gesagt. Mensch, danke für die Zeit, die wir unterwegs waren und du hast mich einfach oft gestärkt. Und dann sagte sie auch, Mensch, und ich danke dir, Mike, für dies und das und so. Wo Worte aufbauen und Worte auch bleiben. Manche Worte vergisst du nicht, zum Guten wie zum Schlechten. Wir können so Starkes, so Krasses in unserem Leben, wirklich Gutes mit unseren Worten bewirken. Mir ist dieses Thema, also es ist für Nachfolge, für Nachfolge unumgänglich. Also ich will, noch bevor ich da tiefer einsteige, an ein Wort denken, was immer wieder echt der Hammer ist und was für uns jeden, der Jesus Christus ernst meint, ein Wort sein sollte, das immer im Bewusstsein ist. Da heißt es in Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Boah. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Manometer. Und damit Gottesdienst, wenn die Bibel Neuen Testament Gottesdienst sagt, dann ist nicht das gemeint, wir brauchen Gottesdienst für dieses Treffen hier. Gottesdienst in dem Neuen Testament heißt es, dieses nachgefolgte Leben, ein Dienst für Gott. Und das, was wir hier machen, ist eher als Versammlung bezeichnet. Wir können das so lassen, ist jetzt kein Thema und so, nur dass wir das meinen. Und das muss einem auf der Zunge zergehen. Wenn ich meine Zunge nicht versuche, so gut wie möglich zu zügeln, nicht aufpasse, was ich rede, ist es vergeblich, Gott nachzufolgen, sagt die Bibel. Man merkt schon, was da für ein Ding drin ist in diesem Thema. Und das noch ein bisschen weiter zu verstehen, darauf möchte ich gerne eingehen. Es ist ein bisschen weiter im Jakobusbrief, da gibt es eine sehr interessante Passage, überschrieben mit die Macht der Zunge. Und ich lese mal Jakobus 3, ab Vers 1. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen. Also jetzt auch ich, ne, mit dem Urteil. Gut so, muss so, passt. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt von einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge. Ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, sie zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder und Schwestern. Lasst auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Eieiei, das ist schon ein ganz schönes Ding. Aber wisst ihr, warum mir das so wichtig ist? Das ist mir deswegen so wichtig, wir erleben in der Gemeinde extrem viel Veränderung. Ob wir das wollen oder nicht, durch mit Corona und all dem Ding ist das sowieso gebucht. Wenn du viel Veränderung hast, musst du auch viel bewältigen. Musst du viel überlegen, musst du beratschlagen, musst du entscheiden. Wir müssen reden, wir müssen ganz viel reden. Und wie gut ist es, wie wichtig ist, dass wir das gut tun. Und ich sage euch, das kann man ja auch ganz konstruktiv sehen. Wir haben diese Chance, in dieser Zeit extrem viel als Gemeinde zu gewinnen. Ich glaube, wir machen Riesenschritte in puncto Gottesdienst. Wir machen Schritte, Gemeinde neu zu denken, aus Gewissen, was man nie mehr hinterfragt und ist eben so, wirklich neu zu schauen. Das ist eine große Chance, diese Zeit. In dieser Zeit wird auch viel sterben. Diese Zeit wird, nach Corona wird es, muss man fragen, was und wann ist denn nach Corona, ist auch nochmal so ein Thema, ja. Wir haben eine Zeitenwende. Aber wenn wir mit dem Herrn sehen, wie mit dem Gebetsabend vorhin gesagt, das war nicht nur Werbung, ich meine das echt ernst, das ist der Punkt, den wir betreten sollten. Da sollten wir stehen im Gebet, jeder Einzelne und zusammen. Und dass wir gestalten. Und wir haben so viel zu gewinnen. Vieles wird nach Corona nicht mehr sein, aber was ist neu geboren, neu gebaut? Und dafür müssen wir viel reden. Und wer Zukunft gestaltet, muss auch immer über Vergangenheit reden. Und das wird auch für uns heißen, über vieles Schwieriges zu reden. Und dass wir dort in einer Art und Weise sprechen, die einfach passt. Und dass wir nicht das Gute, was wir aufbauen wollen, durch schlechtes Reden wieder kaputt machen. Meine Mama hat immer wieder zu mir gesagt, Mike, pass auf, dass was du mit den Händen aufbaust, mit dem Hintern nicht wieder runterreißt. Ist was Wahres dran? Ist was Wahres dran? Es reicht nicht, das Richtige zu tun, das Richtige zu wollen, dem anderen das Richtige zu sagen, sondern auch wie, in der rechten Art und Weise das zu tun. Und ich kann auch über starkes Versagen von Menschen, starkes Versagen und Zerbrüche von Gemeinde sprechen, ohne dass es wieder nur weiter zerstört. Und in diese Richtung geht auch diese Predigt, dass das Gute, was vor uns liegt, was ich zutiefst glaube, dass wir uns das nicht wieder durch andere schlechte Sachen kaputt machen. Und eine Sache spielt dabei eine ganz herausragende Rolle. Und das sind ein paar Bibelverse, die in ihrer Tiefe mir auch erst vor kurzem aufgegangen sind, hier in Forchheim. Ich saß in meinem Garten und bin selber von Gott ganz schön überführt worden, weil ich das vorher einfach noch nicht so geblickt hatte. Und es geht um eine Stelle, die hängt mit dem Text zusammen. Ich führe die gleich zusammen, die Texte, aus der Bergpredigt, ja, immer diese Einzelsachen, aus der Bergpredigt. Und da sagt Jesus Worte, die einen extrem herausfordern können und wo man dann denkt, Mensch, Jesus, bist du da nicht vielleicht doch ein bisschen hart gewesen? Da geht es um die Geschichte, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer Raka sagt, der kommt vor den Hohen Rat. Ich lese euch das mal, wo Jesus sehr, sehr, also wirklich hyperkrass, wie ich finde, ist, damit, wenn man Sachen über seinen Bruder sagt in dieser Art. Ich lese das mal. Und es ist nicht geringer überschrieben hier in meiner Bibel mit vom Töten. Ja. Aus Matthäus 5, ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann und opfere deine Gabe. Ich will ein paar erläuternde Worte zu diesem Text sagen, der nicht ganz einfach ist. Die Einleitung ist, es geht also vom Töten. Es geht darum, dass etwas vom Mensch getötet wird. auch wenn diese Aussagen kommen über einen Menschen, wo Jesus hier extrem krass den Maßstab ansetzt, dass es nicht in Ordnung ist, geht es also nicht um das absolute Töten, aber es geht um ein Töten von Menschen. Und dann gibt es drei Stufen. Das eine ist, dem Bruder, der Schwester zu zürnen. Das heißt also, sie richtig über den anderen auszukotzen, ihn einfach irgendwie runterzumachen, ja? Seinen Zorn über den anderen auszugießen. Das ist damit gemeint. Und Jesus sagt, wer das tut, der ist des Gerichtes schuldig. Heißt, du wirst genauso gemessen, du wirst dafür verurteilt werden, sagt Jesus. Die nächste Stufe ist eine Stufe härter, wo es heißt, wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, sonst auch das hebräische Wort Raka wird verwendet. Du bist zu nichts nütze. Das ist zum Beispiel auch dieses Wort Aloch, was es im Deutschen gibt, ne? Was so gern gebraucht wird. Aloch heißt, von dir kommt praktisch nur Kot, du bist unfruchtbar, es kommt nichts. Ja? Ne? Das ist also jetzt nicht, das haben die Hebräer damals gesagt, die Israeliten, sondern das können wir Deutsche auch herausragend, wahrscheinlich unter den Top 5 der deutschen Schimpfworte. Dem anderen zu sagen, du bist unfruchtbar, von dir kommt nichts. Dem Menschen diese Grundseite abzusprechen, dass von ihm Gutes kommt, fruchtbar ist, wozu Gott ihn ja gedacht hat. Diese Art von Fluchen, von Erniedrigung des Gegenüber. Du machst alles kaputt, du bist schlecht, mit dir ist nichts anzufangen. Einfach dieses Nichtigmachen. Und er sagt, der ist des Hohen Rates schuldig und der Hohe Rat hat über Leben und Tod befunden. Ja? Der Hohe Rat hat über Leben und Tod befunden. Also eine echt krasse Nummer. Und dann gibt es noch die nächste Stufe, du nah. Und du nah denkst du, ja, nah, was ist denn das für ein Wort? Aber wenn die Bibel Nahheit meint, meint sie damit Gottlosigkeit. Ein Mensch, der ohne Gott denkt, der ohne Gott lebt. Das ist Nahheit in der Bibel. Findest du auch in den Sprüchen. Ne? Wer sagt, es ist kein Gott, der ist ein Narr, heißt es in den Sprüchen. Das heißt, ich spreche dem anderen den Glauben ab. Ich halte ihn für gottlos, sage ihm das so. Und wenn ich sehr stark bin und Kraft habe, kann es sein, dass ich auch das, was der andere noch an Glauben hat, eben zerstöre. Stell dir einen wankelmütigen Christen vor und der kriegt das richtig so, wie schlecht die Nachfolge ist, wie schlecht sein Glaube ist und wie schlecht er es tut. Also praktisch ihm diese mangelnde Verbindung mit Gott zuzusprechen, ne, diese Art. Ne. Machen manche Christen auch, ne, wo gegenseitig dann massiv auch Glaube abgesprochen wird. Jesus sagt einmal, dass wo Leute im Glauben klein sind und man denen Anstoß gibt und diesen Anstoß geben, sagt Jesus, besser mit einem Mühlstein im Meer versenkt zu werden. Das ist jetzt ziemlich hartes Zeug, aber das krasse Ding ist, es ist wichtig, die Bibel echt im Ganzen zu lesen. Und man kann einfach 10 gute Sachen tun und wenn man dann Kapital daneben donnert, ist eben alles wieder kaputt. Ja? Warum ist das so? Und ich habe das nicht verstanden. Ich fand das total, Jesus, das ist doch zu hart und ich lebe auch damit, dass ich gewisse Dinge in der Bibel nicht verstehe. Aber wisst ihr, vor kurzem habe ich es dann verstanden. Und das Problem, warum Jesus so hart ist, ist unsere Gottesebenbildlichkeit. Das Ding, warum Jesus so hart ist, der Maßstab so hart ist, ist unsere Gottesebenbildlichkeit. Diese Dinge, die sage ich nicht nur einem anderen Menschen und bringe Tod auf ihn, es ist die Ebenbildlichkeit. Ich sage diese Dinge dann über Gott. Wenn du eins meiner Kinder total runtermachst und beschimpfst, verfluchst, hat das was mit mir zu tun. Kann sich jeder vorstellen. Wenn ich jetzt zu Astrid hinkomme und übrigens sage, du, also der Tim und so weiter, dann denkt Astrid nicht nur, ja, der Tim ist eben der Tim, was geht mich denn der Tim an und so. Nein, das ist ihr Sohn, der sie liebt. Das ist ganz normal, Gott ist nicht komisch. Aber er ist nicht nur verbunden, er hat das Bild reingelegt. Das ist die Würde des Menschen, eine der großen Krankheiten unserer Zeit. Der Mensch denkt sich selbst, will sich seinen Wert haben, ach, jetzt machen wir es mit den Geschlechtern so und der Mensch ist auch so wertvoll und bla bla bla. Und das, die Tragik ist der große Irrtum. Der Mensch ist so wahnsinnig kostbar. Er trägt das Bild Gottes in sich. Und ich lese jetzt nochmal den Text aus Jakobus, den ich vorgelesen habe von der Zunge. Da kommt genau das nochmal vor. Weil man kann ja echt erschüttert sein, meine, mit der Zunge, das ist ja ein übles Ding. Aber der Hammervers ist, wo es nur was die Zunge kann, was sie anrichten kann. Und dann kommt die Begründung. Wo es dann heißt, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen und so weiter. Und dann, mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Das ist die Tragik. Ja, hier, Töre, Hupe, merken. Das ist wie bei der Predigt vom Armin letzten Sonntag, wer im zweiten Gottesdienst war, da hat Armin gesagt, so und so ist es. Und dann, boom, kam der Donner aus dem Himmel. Ja, und das war jetzt eine Art heilige Fanfare. Aber wenn das jetzt wirklich wahr ist, was ich sage, wo du jemanden Aloch genannt hast, wo du deinen Zorn über jemanden ausgeschüttet hast, diesen Gedanken neu zu haben, ich habe es über Gott getan. Und dann reden wir über Gotteslästerung. Dann reden wir über eine Art von Gotteslästerung, an die wir uns gewöhnt haben, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Bloß der Punkt ist, nur weil wir es nicht checken, hat sich vom Himmel nichts verändert. Und natürlich wollen wir lernen vom Herrn und sagen, nein, Gotteslästerung ist nicht unsere Nummer. Und nun frage ich uns ganz ernsthaft. Und als ich da in meinem Garten saß, war es ein Moment, dass ich Buße getan habe. Ich habe mich an Dinge erinnert, wo ich dachte, ey, wie habe ich geredet? Ich wollte das nicht. Und da musste ich echt Buße tun. Und es ist so gut. Wenn du heute rausgehst, oh, was war das für eine deprimierende Predigt. Alter Falter, wir sind Gotteslästerer. Oh, da komme ich ja nie wieder hin. Jesus muss mich doch lieben, wir müssen doch getröstet werden. Was ist das für ein Gottesdienst, das macht gar keinen Sinn. Dann kann ich dir nur sagen, dann hast du nicht verstanden, warum du hier bist. Du bist hier, weil es ein Ort ist, wo Jesus Christus sagen will, dass er lebt, dass er Menschen rettet, dass er vergibt. Denk an den Paulus. Der hat echt Mist gebaut. Menschen getötet, das hat ihm gefallen. Er hat die Christen versucht kaputt zu machen, das Evangelium versucht zu kaputt zu machen. Dann kommt Jesus, er vergibt ihm, er dreht das Ding und der Mann wird der Fruchthammer schlechthin. Ich müsste mir echt Mühe geben, um mir jemanden zu überlegen, der fruchtbarer war als Paulus, der so derartig daneben gehauen hat. Der selber sagt, ich unzeit die Geburt, ich bin der Letzte der Apostel, ich habe die Gemeinde Christi verfolgt. Aber Jesus ist zu mir gekommen. Und das kommt dazu, zu diesem Thema, wo haben wir kriegen wir das gar nicht mehr mit, dass wir Gotteslästerung betreiben? Wo kriegen wir es gar nicht mit, dass wir einander töten? Und Jesus Christus vergibt. Wenn Jesus Christus nur das Vorbild ist, der Moralapostel und so weiter, dann ist das nur so ein kleiner Jesus. Da kannst du auch woanders machen, ein bisschen Buddhismus und so weiter. Aber dieser Jesus, der rettet, der Jesus, der vergibt und dann kehrst du um und machst es anders. Das ist eine andere Hausnummer und um die geht es. Und diesen Jesus, dem lohnt es sich auch nachzufolgen. Und dieser Jesus ist auch ein Angebot für Leute, denen du vom Glauben erzählst. Ja, wir brauchen seinen Trost, seine Liebe und so weiter. Aber mir kommt es mehr und mehr so vor. Wir haben deswegen so einen geringen Anteil daran, seiner Liebe, seinem Trost, seiner Stärke, weil wir an gewissen Stellen nicht gut zugehört haben und massive Sünden in Gemeinde und nach im Leben von Christen sind. So steht es auch in der Schrift. Ich habe nicht ein Ohr, das schwer hört. Es ist eure Sünde, die uns voneinander trennt. Und deswegen möchte ich dir diese, und ich möchte echt sagen, heilsbringende Botschaft ans Herz legen. Das mitzunehmen und deinen Mund neu dem Herrn zu geben. Und ganz wichtig, in der Bibel wird von Mund und Lippen gesprochen. Die Bibel plappert nicht. Die sagt nicht eine Sache, jetzt will ich eine Sache sagen, jetzt sage ich es mal auf 10 Sachen, weil es irgendwie besser. Wenn die Bibel 2 Worte gebraucht, kann man gut überlegen, sind vielleicht wirklich 2 Sachen gemeint. Und wenn es hier um Mund und Lippen geht, dann sind das die Lippen, ja, an deinem Kopf, diese Dinger hier. Und dann gibt es den Mund, das ist dein Herz. Das, was du im Herzen sprichst. Du kennst das im Herzen sprechen. Jeder wird es kennen, auch im Herzen zu beten. Das tust du, weil du hier, das nennt die Bibel dann auch Mund, ja. Und das ist sehr wichtig. Nur weil du etwas nicht ausgesprochen hast, das Herz ist mega wichtig. Wir kennen diese Sachen auch, innere Flüche. Da werde ich nie wieder hingehen. Da werde ich nie wieder vertrauen. Ach, immer die anderen. Nicht gesprochen, nur hier. Beschlüsse mit deinem Mund gesprochen, Weichenstellungen für dein Leben. Gib dem Herrn heute neu deine Lippen, neu deinen Mund. Und lass dich vielleicht genauso, wie es mir passiert ist. Ich bin nicht besser, überhaupt nicht. Und ich denke nur so, Manometer, Herr, hätte mir das nicht früher aufgehen können. Aber welch ein Fresser in deinem Leben, wenn Gotteslästerung einfach passieren darf und du kriegst es gar nicht mit. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem ganz, ganz lieben Freund und Christen gesprochen, der über einen anderen sprach und ihn auch ohne Probleme dann auch ein A-Loch und so weiter nannte. Aber uns muss klar sein, wir sind eben keine besseren Tiere. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und wenn es, das gilt für alle Menschen, ob sie Atheisten sind, Buddhisten, Moslems, gilt für alle Menschen, nach Ebenbild Gottes zu schaffen. Wie reden wir über die anderen? Und schlimmer noch, wenn es dann auch Gottes Kinder sind. Vielleicht nimmst, Vielleicht nimmst du das mit, auch für deine Geschichte, auch in dieser Gemeinde. Wo gab es Konflikte in dieser Gemeinde, die dich total aufgeregt haben? Der Teufel hat dick Beute gemacht und hat auch bei dir viele Treffer gelandet. Und dass du das echt nochmal vorholst, in deiner Kammer, persönlich mit dem Herrn und das nochmal dem Herrn bringst. Und das Ziel dessen ist einfach, dass die Gnade Gottes in dein Leben fließt. Dass sein Reinwaschen passiert, sein Befreien passiert. Und ich kann euch das nur sagen, ich habe es so oft erlebt, dass es mich ein Stück erschüttert hat, aber dann öffnet sich etwas, kommt Freisetzung und Gott kann befreien. Und ich glaube eben, dass es für unsere Gemeinde mega wichtig ist. Gott möchte hier Dinge tun, Gott möchte hier Dinge verändern. Und wenn wir so antworten, dass unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Sünde der Vergangenheit uns nicht in Scham, Rückzug und Flucht oder Gegenangriff bringen, sondern einfach sagen, ja, Jesus, vergib mir. Dann geht's ab. Weil er einfach Dinge tun kann. Ich habe persönlich das Empfinden, dass Gott, seit ich das Gebet habe, etwas mit meinem Wertgefühl auch tut. Da passiert irgendwie was mit meiner Beziehung zu mir selbst, wie es mir geht. Ja, seid herzlich dafür ermutigt. Und wie gesagt, Gnade soll in dein Leben fließen. Das ist das Ziel dieser Worte. Und es ist genauso auch meine Predigt. Und sei froh, dass du mich jetzt kennst. Meine Frau kennt mich, wie ich vor 25 Jahren da war. Ich war ein Spötter, ein Lästerer, ganz an der ersten Stelle. Ich habe mir damit einen Namen gemacht. Ich habe Schimpfworte verteilt, die haben so getroffen, dass andere das aufgenommen haben und damit habe ich anderen Spitznamen gegeben, worunter sie dann gelitten haben. Es ist meine Sünde, meine Verkehrtheit, wo ich Befreiung brauchte. Ich bin überhaupt nicht besser. Denn es soll so anders sein. Wir sollen Jesus nachfolgen und wie er redet, reden. Es gibt ein herrliches Wort und das steht in Sprüche 15, Vers 4. In Sprüche 15, Vers 4. Da heißt es, eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Ich lese nochmal, eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Eine linde Zunge, das ist ein altes Wort. Linde heißt sanft, freundlich, lieblich, helfend. Ist eine ganz tolle Sache. Hast du sowas schon mal erlebt? Du warst im Eimer und jemand hat mit dir linde, freundlich, lieblich geredet und es ist wieder eine Leichtigkeit, ein Frieden, eine Freundlichkeit gekommen. Wow, willst du so jemand sein? Es ist so schön, sowas zu sein, wenn deine Worte heilsame, hilfreiche Worte sind. Letzten Sonntag fand ich das so toll. Unser Roland kämpfte mit diesem Ding hier. Ich weiß nicht, wer hat es gesehen? Okay, dann war es im zweiten Gottesdienst deswegen. Ja, genau. Und dann wackelte das hier noch so. Und dann aber haben sie sich so Mühe gegeben. Aber wirklich diese so nervige Sache doch mit Liebe und Geduld zu tun. Das ist so gut, wenn das passiert. Vor ein paar Tagen habe ich mit Astrid telefoniert und es ging um das Thema Gottesdienst. Wir haben auf den letzten Sonntag zurückgeguckt und wir haben über Gottesdienst nachgedacht. Was lernen wir? Was könnte anders sein? Und ich habe total die Zeit vergessen. Und dann plötzlich stand derjenige, den ich verabredet habe, vor mir. Ich saß in Sonthofen im Gemeindegarten und plötzlich steht er da und ich so, plötzlich eine Stunde vergangen, war eine halbe Stunde geplant. Es war wirklich so geplant, aber wieder ein ganz anderes. Aber weil es so schön war. Es kann so schön sein, miteinander gut über Gemeinde und über Bau zu reden. Und so ist es gedacht. Nicht, dass einem die Ohren wehtun und was ich was und so. In Sonthofen hatte ich natürlich dann nicht so viel Ausrüstung. Und dann gab es so ein Ehepaar aus einer anderen Gemeinde. Wir hatten viel zusammen gemacht. Und irgendwie haben die voll die Freude gehabt, mir da zu helfen. Dann haben sie mir Fahrdienst gegeben, ich habe ein Fahrrad von denen bekommen, dann habe ich von denen noch Bettzeug gekriegt und noch irgendwelche anderen Versorgungssachen. Und eigentlich hatten die nur Arbeit mit mir. Aber so toll, wie das gewesen ist. Und das habe ich ihnen auch gesagt dann und mich dafür bedankt. Und dann ging es ihnen richtig schlecht. Oh, es war so, oh. Ja, es war wirklich schlimm. Oh, endlich sagst du es mal. Es ist so schön, wenn etwas dann zurückkommt, wenn dann Dankbarkeit zurückkommt. Ja? Lasst uns ganz neu schauen. Wir wollen freundlich, wollen dankbar, wollen würdigend reden. Und jetzt... bräuchte ich noch mal kurz eine kleine Hilfe. Daniel, kannst du mir mal ganz kurz helfen, diesen Flipchart hier noch mal rausholen, weil ich zum Schluss euch noch ein kleines Wort mitgeben will zum Ende dieser Predigt. Habe ich jetzt vergessen rauszufahren. Genau. Wäre das ein Gedanke, dass wir uns ganz neue Mühe geben, was kann ich dem anderen Gutes sagen? Was kann ich Würdigendes sagen? Was kann ich Dankbares sagen? Was kann ich vielleicht auch sagen, du, übrigens, das habe ich nicht so gemeint, es tut mir leid. Genau, hier oben steht noch Danke Manfred, ne? Danke Manfred. Manfred hat schon gestaunt, wie viel Flipchart-Papier ich verbrauche, wobei ich so viel ist es eigentlich gar nicht, Manfred, also wirklich. Genau. Und was ich euch jetzt gerade gesagt habe, möchte ich euch mal fragen, ob es das ist. Weiß nicht, wer es jetzt nicht lesen kann, hier steht das Wort nett, Fragezeichen. Ist das einfach nett, was ich sage? Ich meine, es ist ja schon mal ein Anfang, weil in einer netten Atmosphäre zu sein, ist ja schon mal besser, als in einer unnetten Atmosphäre zu sein. Aber was ich euch gerade sage, mit dieser Art und Weise zu reden, wo auch ich in der Schule des Herrn bin, das ist auch meine Thematik, aber ich glaube, sie ist so wichtig und ich glaube, es ist nicht nur nett, sondern, ich lese es gleich vor, es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Und wir geben uns an der Stelle Mühe, der Wahrheit mehr Raum zu geben. Was ich gerade über Roland gesagt habe, oder die Person, mit der ich sprach, Astrid, über Gottesdienst, ist Wahrheit. Und ich glaube, wir leiden an vielen Stellen darum, dass die Wahrheit des Guten, des Würdigen, des Ehrbaren, des Liebevollen zu kurz kommt. Und dass deswegen die Probleme, die wir im Alltag haben, Konflikte, die wirklich da sind, Missverständnisse, Verletzungen, die wirklich da sind, zu schwer wiegen, weil die Wahrheit des Guten zu klein ist. Wir sind berufen, dass wir segnen. Wir sind berufen, dass wir Licht sind. Wenn wir über die Wahrheit reden, das Gute, es ist einfach die Wahrheit. Dazu sind wir berufen. Und es gibt ein gewisses Unglück. Es muss doch alles richtig sein. Man muss doch alle lernen und dann besser werden und dies und das. Aber denn wie? Und kann es sein, wenn diese Wahrheit des Guten und auch deiner Ebenbildlichkeit, der Ebenbildlichkeit des Gegenübers, dass diese Wahrheit uns das beflügelt? Wie lernst du am besten? In einer Atmosphäre von Kritik, von Druck, von Missachtung? Oder in einer Atmosphäre Dankbarkeit, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft? Vielleicht eine Art von Furcht, nennt die Bibel das, könnte auch sagen, Achtung, tiefen Respekt. Und gerade wenn du Herzen verändern willst, diese Wahrheit, von der ich gesprochen habe, Liebe zu sagen, Dankbarkeit, Lob zu sagen, Ehrbares und so weiter, gibt auch in der Bibel so etwas, das tugendhaft, ehrbare und so weiter erwählt, so verändern sich Menschen. In Römer 2, Vers 1 oder Vers 4 heißt es, dass Gottes Güte und Langmut uns zur Buße leitet, nicht Gottes Zorn. Er kommt in dieser Güte, weil dann können wir unser Herz öffnen und dann gibt es Verformung. Das werden wir brauchen für die Zukunft unserer Gemeinde, für den weiteren Weg, einen Verform. Aber in dieser Wahrheit. Ja, seid dazu gerufen, lasst uns jetzt eine Zeit haben der Stille. Es soll auch wirklich eine ganze Stille sein. Und dass du diese Botschaft nochmal in dich wirken lassen kannst. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wirklich eine Botschaft, die dein Leben echt umkrempeln kann. Weil wenn deine Zunge eigentlich mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht hat und eben auch dein Mund, das muss gar nicht ein anderer gehört haben, aber Gott sieht das Herz an. Was du im Herzen sprichst, ist wichtig. Es könnte sein, dass du ganz neu wirklich das freisetzt, dass das Gute, was Gott in deinem Leben gibt, nicht immer wieder weggefressen wird. Oder wie meine Mama gesagt hätte, das Gute, was du mit Händen aufgebaut hast oder der Herr mit seinen Händen aufgebaut hat, nicht mit wieder runtergerissen wird. Lasst uns eine Zeit der Stille haben.